Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Amazonas-Regenwald ist wichtig für das Klima der gesamten Erde und besonders natürlich für Lateinamerika. Wenn er zu klein wird, dann fällt weniger Regen. Eine Versteppung der Region droht. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit den anderen Anrainerstaaten des Regenwaldes bei einem Amazonas-Gipfel über dessen Schutz beraten. Mit welchem Ergebnis erfahren Sie gleich. In unserer Serie zum Thema Boden geht es heute um bodenschonende Bearbeitung. Außerdem informieren wir über die Aufräumarbeiten nach der Überschwemmung in Slowenien, über die Umwelt- und Klimapolitik von US-Präsident Joe Biden und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, wie Sie ein Fundtier behandeln sollten. Große Hoffnung auf den Amazonas-Gipfel. Die Entwaldung soll gestoppt werden, nicht nur in Brasilien, die Rechte Indigener verbessert und die Umwelt ganz allgemein geschützt. Der Gipfel ist jetzt zu Ende und jetzt wird Bilanz gezogen. Für uns macht das Anne Herberg.
A partir dessa cúpula nasce um novo sonho amazônico para a região e para o mundo.
Mit diesem Gipfel erwache ein neuer Amazonastraum für die Region und für die Welt. Es waren hehre Worte und große Visionen, mit denen Gastgeber Luiz Inácio Lula da Silva das Treffen der Amazonasstaaten am Dienstag eröffnete. Der Amazonas wird so sein, wie wir es wollen. Ein Amazonas mit grüneren Städten, reineren Flüssen ohne Quecksilber und noch intaktem Urwald. Die Zusammenkunft markiert tatsächlich einen Wendepunkt. 14 Jahre kamen die Anrainerstaaten nicht mehr zusammen. Nun wollten sie in der Amazonasstadt Belém eine gemeinsame Agenda für den größten Regenwald der Erde erarbeiten. Die Zeit drängt, sagt Brasiliens Präsident mit Blick auf die Verschärfung der Klimakrise. Die Amazonasstaaten sollten auf Klimagipfeln endlich mit einer Stimme auftreten, so die Hoffnung.
Nunca foi tão urgente.
Es war noch nie so dringend, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen. Die Herausforderungen unserer Zeit und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten erfordern gemeinsames Handeln. Mehr Zusammenarbeit, eine Art regionales Klimapanel, dazu das Bekenntnis, die Rechte indigener Völker zu schützen. Doch die zentralen Punkte fehlen im Abschlussdokument. So gibt es keine gemeinsame Verpflichtung zum Abholzungsstopp, wie sich Brasilien erhofft hatte. Lula selbst hat Null Abholzung bis 2030 versprochen, konnte gerade vermelden, dass die Rodungen in seinen ersten 7 Monaten im Amt um mehr als 40% reduziert wurden und hoffte nun, die Nachbarländer zu ähnlichen Verpflichtungen bewegen zu können. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen Lippenbekenntnisse. Die Festsetzung konkreter Abholzungsziele bleibt jedem Land selbst überlassen. Noch weniger einigte man sich bei der von Kolumbiens Präsident Gustavo Petro geforderten Drosselung der Förderung von Kohle, Öl und Gas im Amazonasgebiet. Eines der konfliktreichsten Themen hängen die Wirtschaften vieler Anrainer doch an den Petrodollar.
Y aquí viene un enorme conflicto ético.
Vor allem für die linksprogressiven Regierungen ist das ein schwieriger ethischer Konflikt. Und da beobachten wir dann eine andere Art des Negationismus, nämlich den, dass Entscheidungen aufgeschoben werden. Ein Seitenhieb auch Richtung seines Amtskollegen Lula da Silva. Wird in dessen eigener Koalition doch gerade um ein umstrittenes Offshore-Förderprojekt nahe der Amazonas-Mündung gerungen, dem Lula zumindest anfangs nicht ablehnend gegenüberstand. Es wurde deutlich, wie weit die 8 Nachbarstaaten bei ihrem Engagement, die eigenen Wälder zu schützen, auseinanderliegen. Kritik daran kam dann auch vor allem von der Straße, wo seit Wochenende mehr als 25.000 Vertreter indigener Gemeinden, traditionelle Flussbewohner, Aktivisten, Wissenschaftler zusammengekommen waren. Die bekannte indigene Anführerin Alexandra Mundloku steht an der Polizeiabsperrung vor dem Gipfelhangar. Dieses Bild zeigt alles. Bei so wichtigen Entscheidungen, die unser Leben und unsere Territorien betreffen, sitzen wir nicht mit am Tisch der Präsidenten. Die Länder, die Brasilien Geld geben, müssen darauf drängen, dass unsere Territorien geschützt werden. Denn es ist nicht der Gouverneur, es ist nicht der Präsident, der den Amazonas retten wird. Wir sind es, die wir den Wald jeden Tag an vorderster Front verteidigen müssen. Das von Lula versprochene Vorher und Nachher markiert die Gipfelerklärung von Belém erstmal nicht. Allein die Tatsache, dass der Gipfel stattfinden konnte, gilt vielen Beobachtern trotzdem als Erfolg. Deutlich wurde in Belém vor allem, dass auch in Südamerika der Druck der Zivilbevölkerung wächst.
Über den Amazonasgipfel in Brasilien war das Anne Herberg. Die größte Vielfalt lebt im Untergrund. Der Boden unter unseren Füßen bietet mehr Arten Lebensraum als etwa Baumkronen, Korallenriffs oder andere Hotspots der Artenvielfalt. Gestern veröffentlichten Forschende eine Abschätzung, nach der fast 60% der bekannten Arten dort leben und nicht nur 25% wie früher angenommen. Wir haben also allen Grund, den Boden pfleglich zu behandeln. Wie das in der Praxis aussehen kann, das hat Anke Petermann erfahren.
Am Sommeranfang war es lange heiß im rheinland-pfälzischen Odernheim am Glan und Rinder mögen kein gleißendes Sonnenlicht. Doch die hellbraunen Glanrinder von Biobauer Hans Pfeffer können sich schützen. Sie finden immer Schatten auf der Weide, denn dort wachsen auch Apfelbäume. Pfeffer gilt als Agroforstpionier. Der studierte Landwirt kombiniert seit 25 Jahren Obstbau mit der Haltung von Rindern, einer regionalen, vom Aussterben bedrohten Rasse. Ein Bulle wagt sich vor, Pfeffer schubst das mächtige Tier weg.
Ja, und diese paar Kilos, die machen uns halt platt. Komm, du Schlumpf, genau.
Der Boden unter dem Grünland mit Gräsern und Sommerblumen ist ein guter Lebendiger. Das erkennt Biobauer Pfeffer schon mit Blick auf seine Apfelbäume.
Also so sieht man schon, dass die super ernährt sind. Also ein frisches Grün, ein dichter Laub. Gute Beschattung auf dem Boden, grünes Gras auf dem Boden.
In diesem nährenden Boden Asseln, Tausendfüßler und ein fürs bloße Auge unsichtbares Gewusel an Bakterien, Einzellern, Pilzen, Algen, Würmern, Krebs und Spinnentieren. Auf den Weide- und Obstbauflächen der Bannmühle bei Bad Kreuznach trotz das Bodenleben auch längeren Hitze- und Trockenperioden. Andrea Bester hat in Mainz ein Büro für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur gegründet. Die Agrarwissenschaftlerin weiß, warum das Bodenleben von extensiv bewirtschafteten Weideflächen hitzeresistent ist.
Gefüttert wird es am allerbesten eben durch Wurzeln. Durch Wurzeln, egal welcher Art. Das heißt also vielfältiger Bewuchs schafft vielfältige Durchwurzelung, schafft vielfältiges Bodenleben. Das ist der Zusammenhang. Das Wort Biodiversität oder Vielfalt ist dabei das Allerwichtigste für das landwirtschaftliche Management.
Wichtiger als die Frage der Bearbeitungstechnik oder Düngung, konstatiert die international gefragte Bodenexpertin. Wobei wenig und schonend zu pflügen das Bodenleben ebenfalls fördere. Denn empfindliche Bodenorganismen mit Geräten wie dem Pflug durcheinander zu wirbeln, sei kontraproduktiv. Aber auch Glyphosat sei schädlich, sagt Andrea Best, mit Blick auf das Totalherbizid. Das tötet jede Pflanze ab, außer den Nutzpflanzen, die gentechnisch so verändert sind, dass sie den Einsatz des chemischen Bekämpfungsmittels überleben.
Was wir halt berücksichtigen müssen, ist, dass nicht nur der Pflug das Bodenleben stört, sondern auch der Einsatz von Glyphosat, was häufig bestritten wird. Aber auch Glyphosat wirkt sich massiv negativ auf das Bodenleben aus. Insofern ist ein Pflugverzicht und der Einsatz von Glyphosat gleichzeitig keine Förderung des Bodenlebens.
Denn Glyphosat vernichtet mit den Beikräutern auf dem Acker das, was Insekten und Bodenorganismen als Nahrung brauchen. Guten Kompost zu verwenden, so Beste, sei dagegen zu empfehlen, um das Bodenleben zu fördern. Biobauer Hans Pfeffer stellt Kompost auf langgestreckten, fließbedeckten Kompostmieten selbst her. Der Biolandwirt lupft das Vlies.
Das hier ist eine starke Mischung. Das sind Holzhackschnitzel mit diesen Mikroorganismen des Waldes. Das ist etwas Stroh. Und dann ist es natürlich Urin und Kot der Tiere, der Kühe, die das Gras verdaut haben. Und relativ viel Erde, tonhaltige Erde. Und da entsteht der Ton-Humus-Komplex. Und das ist das stabile Ding.
Warum sich Mist von Ökorindern, die den Großteil des Jahres auf der Weide stehen, so gut als Starterkultur fürs Bodenleben eignet, erklärt die Mainzer Bodenexpertin Andrea Beste so.
Gerade die Rindermistorganismen oder die Organismen im Rindermagen haben sich in ganz enger Konstellation zu Bodenorganismen entwickelt, erdgeschichtlich, haben sehr viel Gemeinsamkeiten. Das heißt also, die Fruchtbarkeit im Boden hat sich sehr eng im Zusammenhang mit grasenden Tieren, insbesondere Rindern, entwickelt. Wenn ich also Rindermist und oder Kompost in den Boden wieder einbringe, bringe ich damit auch gleichzeitig die lebendigen Bodenorganismen wieder mit rein, weil das ja keine toten Substrate sind, sondern diese Substrate beinhalten ja selber schon Organismen.
Gesunder Boden bilde eine Schwammstruktur aus, erläutert Beste, erhalte deshalb das Niederschlagswasser länger. gut für den Hochwasserschutz und für die Versorgung von Pflanzen. Auf seinem Biohof in Odernheim am Glan hat Hans Pfeffer den Kompost unter seine Apfelbäume gestreut.
Und dann das Gras darüber gelegt, damit der Kompost nicht in die Sonne und nicht zu heiß wird und eher den Bodenanschluss hat und da auch noch die Restfeuchte, die er braucht. Dann kann er seine Entwicklung langsam weitermachen und seine Mikroorganismen auch langsam an den Boden weitergeben.
Der Aufwand lohnt. Darin ist sich Biobauer Pfeffer mit Agrarforscherin Bester einig. Eine größere Fruchtbarkeit, bessere Fähigkeiten, Wasser zu halten und Kohlenstoff zu speichern, das seien die Ökodienstleistungen eines vielfältigen Bodenlebens.
Soweit Anke Petermann über Bodenbearbeitung, die dessen biologische Vielfalt erhält. Große Hitze im Mittelmeerraum, im Nordatlantik und in anderen Regionen, darüber haben wir hier in Umwelt und Verbraucher in letzter Zeit häufig berichtet. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte und deshalb gehören auch immer stärkere Regengüsse zu den Folgen der menschengemachten Erderwärmung. Jetzt hat es Slowenien sowie die österreichischen Bundesländer Steiermark und Kärnten getroffen. Die Fluten haben ein Ausmaß, das durchaus an die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal vor 2 Jahren bei uns erinnert. Inzwischen fließt das Wasser wieder ab, das Ausmaß der Schäden wird sichtbar und die Aufräumarbeiten haben begonnen. Zum Beispiel im besonders stark betroffenen Ort Lebusch in Slowenien. Oliver Schof hat es für uns besucht.
Mit Schneeschippen schieben sie den Schlamm aus ihrer Garage. Die ganze Familie packt mit an, auch die Kinder. Vor einem Nachbarhaus steht ein kleiner Laster und pumpt den Schlamm heraus. Im ganzen Ort sind Bagger und Traktoren im Einsatz. Jetzt, wo das Hochwasser weg ist, sind die Bewohner wieder zurückgekommen nach Letuš, ein 900-Einwohner-Dorf im Norden von Slowenien am Rande der Alpen. Eine Siedlung von Letuš mit vielen neuen Häusern direkt am Fluss Savinja hat es übel erwischt. An einer Gartenlaube sieht man an dunklen Matschflecken, wie hoch das Wasser stand, 1,50 Meter an dieser Stelle. Gegenüber in einem weiß angestrichenen Holzhaus mit einem großen Garten wohnt die Rentnerin Christina Kehlenbach. Sie ist hier in Letuš aufgewachsen, hat aber viele Jahre in Ludwigsburg bei Stuttgart gelebt. Die letzten Tage waren für sie der Horror.
Am Donnerstag in der Früh tut mich mein Schwiegersohn warnen, ich soll sofort Auto wegbringen auf den Berg hinauf, weil Wasser kommt. Ich habe Auto weggestellt, kam wieder zurück, wollte ich nur aufräumen und so. Keine Chance mehr. Wasser vorne gelaufen, hinten gelaufen. Ich konnte nur noch von da, von der Straße zugucken, wie das Wasser steigt. Haus im See, Haus im See.
Ihre Enkelin und der Freund sind zu Besuch. Sie helfen, alle Möbelstücke und Gegenstände aus dem Haus und aus der Garage herauszutragen. Schränke, Tische, Stühle, eine Waschmaschine, Bücher, Spiele, alles voller Schlamm.
Im Keller war bis oben hin, ich habe letztes Jahr Keller renoviert, heute haben sie es ausgepumpt. Aber nicht unsere, unser Feuerwehr kommt sowieso nicht mehr nach. Von anderen Orten kommen die Leute helfen. Auch Privatleute. Gestern kam einer, sagte, ich bin der Dejan, komm aus Schentür. Wir zwei sind zum Helfen gekommen. Nimm mich in den Arm. Das hat mir mehr bedeutet wie alles andere. Das hat mir mehr bedeutet, ne? Dass die Leute Mitgefühl haben. Und hier die Nachbarschaft, die hilft sich so gut wie kann.
Eine Nachbarin wird nicht mehr in ihr Haus zurückkehren können. Die kleine weiße Villa mit Blick auf den Fluss ist auseinandergebrochen, weil der Fluss den Hang, auf dem die Villa stand, zur Hälfte weggespült hat. Eine Seite des Hauses ist aufgerissen. Die Besitzerin ist gekommen, aber sie kann nicht reden, nur ihr Sohn Matthäus Rosmann. Bei dem Unglück ist das Wichtigste, dass Gott sei Dank die Freundin meiner Mutter überlebt hat. Sie war im Haus und hat gehört, wie es zerbrochen ist, aber sie konnte nicht raus. 5 Stunden war sie eingeschlossen, dann kam die Feuerwehr und hat sie mit einem Boot gerettet. Das Haus ist hinüber. Wir sind gekommen, um uns das anzugucken. Meine Mutter nimmt Beruhigungsmittel. Christina Kehlenbach ist hingegen fest entschlossen, ihr Haus zu reinigen und wieder zu sanieren.
Ich kriege das wieder hin. Ich bin ein Mensch, der nicht so leicht aufgibt. Ich habe hier wirklich von Grund auf mit eigenen Händen aufgehört. Ich kann das nicht jetzt sagen, ich gehe weg oder sonst was. Ich muss irgendwelche Formulare ausfüllen und Bilder vorlegen und Also ich bin zwar versichert, aber sehr lange schon, aber wie die jetzt reagieren, weiß ich nicht.
Die Rentnerin pendelt noch zwischen Letusch und Ludwigsburg und wollte jetzt eigentlich ganz in Slowenien bleiben und ihr Holzhaus und ihren großen Blumengarten genießen. Doch weil jetzt alles voller Schlamm ist, wird sich der Umzug wohl um mindestens ein Jahr verzögern.
Über die Aufräumarbeiten in Letusch in Slowenien war nach der Überschwemmungskatastrophe war das ein Beitrag von Oliver Schuss. Joe Biden setzt als US-Präsident deutlich andere Akzente als sein Amtsvorgänger, zum Beispiel im Umgang mit indigenen Völkern in seinem Land. Mit Innenministerin Deb Haaland vom Volk der Pueblo Laguna hat er zum ersten Mal eine Vertreterin der Ureinwohner zur Ministerin gemacht und der andere Umgang soll sich auch in der Umweltpolitik widerspiegeln. Der unbedingte Vorrang von Wirtschafts- und Bergbauinteressen ist jedenfalls Geschichte. Bidens Umwelt- und Klimapolitik ist allerdings im Land relativ wenig bekannt, berichtet Katrin Brandt.
Mehr als 3500 Kilometer von Washington D.C. entfernt, in Arizona, bekommt Joe Biden einen freundlichen Empfang. Indigene Amerikaner machen Musik und auch sonst wirkt die Stimmung auf den Fernsehbildern aufgeräumt. Denn der US-Präsident setzt um, wofür viele Völker lange gekämpft haben. Nördlich und südlich des weltberühmten Grand Canyon Nationalparks werden neue große Schutzgebiete ausgewiesen, sogenannte nationale Monumente.
We are finally happy to hear that the president is hearing the voices of the original people of the Grand Canyon.
Wir freuen uns endlich zu hören, dass der Präsident die Stimmen der ursprünglichen Völker des Grand Canyon hört, sagt Carletta Tilusi, die zu den Havasupai gehört, einem indigenen Volk, das auf dem Grunde des Grand Canyon lebt. Tilusi kämpft seit Jahren gegen den Uranabbau in der Nähe ihres Dorfes und heiliger Stätten ihres Volkes.
Uranium mining has really caused a lot of illness and sickness in our communities.
Der Uranabbau habe wirklich zu vielen Erkrankungen in ihren Gemeinschaften geführt, sagte Tilusi einem Lokalsender. Seit den 1950er Jahren wird in der Nachbarschaft der markanten tiefen Schlucht nach Uran gegraben. Zur Jahrtausendwende gab es tausende von Abbaugenehmigungen auf öffentlichen Flächen, die gleichzeitig die spirituelle Heimat mehrerer indigener Völker waren. Präsident Obama setzte den Uranabbau zunächst aus. Präsident Biden sorgt nun dafür, dass keine neuen Förderrechte mehr vergeben werden können. Dieses Land zu bewahren ist nicht nur gut für Arizona, sondern auch für den Planeten. Es ist gut für die Wirtschaft und die Seele der Nation. Und ich bin überzeugt, es ist das Richtige, sagte Biden gestern. Doch es gibt Widerspruch. Die neuen Schutzgebiete schaden den Viehzüchtern und dem Bergbau und erhöhen die Abhängigkeit von Russland und China, meint etwa Mitt Romney, der Republikaner aus Utah. Joe Bidens Innenministerin Deb Haaland widerspricht.
You know, there are places to mine and there are places not to mine. And
es gibt Orte, an denen man abbauen kann und Orte, wo nicht, sagte Haaland im Sender PBS. Die Landschaft um den Grand Canyon mit ihren Kultstätten und ihren besonderen Ökosystemen gehört für sie in die zweite Kategorie. Biden hat Umwelt- und Klimaschutz zu wichtigen Zielen seiner Präsidentschaft erklärt und vor einem Jahr das, wie er behauptet, größte Klimaschutzgesetz in der Geschichte der Welt unterzeichnet. Hunderte Milliarden Dollar für die Förderung neuer Energien und für Anreize zum Beispiel zum Kauf von Elektroautos.
In all these historic measures.
All diese historischen Maßnahmen haben uns auf den Weg gebracht, alle amerikanischen Emissionen bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Problem ist bloß, die Wählerinnen und Wähler wissen nichts davon. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die meisten von ihnen keine Ahnung haben, was in Bidens Klimapaket drinsteckt und wie es ihnen nützen könnte. Schlimmer noch für Biden, sie sind mehrheitlich unzufrieden damit, wie er den Klimawandel angeht. Für den Präsidenten heißt es deshalb in nächster Zeit reisen, reisen, reisen. In fast 40 Staaten wird er rund 120 Mal Station machen. Der Wahlkampf hat für ihn längst begonnen.
Über Joe Bidens Umwelt- und Klimapolitik war das ein Beitrag von Katrin Brandt. Und an dieser Stelle eine Meldung. Die Gaspreisbremse wird dem IFO-Institut zufolge viel billiger für den Staat als ursprünglich gedacht. Im Winter hatte die Bundesregierung für das Entlastungspaket aufgrund des Ukraine-Kriegs 40,3 Milliarden Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen. Die Preisbremse werde nach aktueller Schätzung aber nur 13,1 Milliarden Euro kosten und damit ein Drittel der ursprünglich geplanten geplanten Summe, teilte das Münchner Forschungsinstitut mit. Ursache sei, dass die Gaspreise seitdem stark gefallen sind, sagte IFO-Experte Max Ley. Von den 13,1 Milliarden Euro entfielen knapp 12,4 Milliarden auf die Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen und knapp 700 Millionen auf die Industrie. Nicht entlastet würden Gaskraftwerke und größere Wohneinheiten. Bei der Gaspreisbremse gilt für ein bestimmtes Kontingent ein garantierter Preis. Der Staat kommt für den Unterschied zwischen dem vertraglich vereinbarten Marktpreis und dem garantierten Preis auf.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Ihnen ein herrenlos wirkender Hund oder eine Katze begegnet, dann kann es sein, dass sich wirklich niemand um das Tier kümmert. Rund 350.000 Tiere landen Jahr für Jahr in Deutschland in einem Tierheim. Viele davon wurden von ihren Besitzerinnen und Besitzern ausgesetzt. Aber wie sollte ich mich verhalten, wenn ich auf ein solches Tier stoße? Einfach mitnehmen geht nicht. Was Sie tun sollten, das erfahren Sie jetzt im Verbrauchertipp von Klaus Deuser.
Ein plötzlicher lauter Knall kann einen Hund dermaßen erschrecken, dass er sich von der Leine losreißt und wegrennt. Leider gibt es auch immer wieder Fälle, in denen Besitzer ihr Tier aussetzen, um es loszuwerden. Wer ein offenkundig entlaufenes Tier sieht, sollte es erst einmal aus der Distanz beobachten, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Wenn es ein Hund ist, der sehr zutraulich ist, der auch auf einen zukommt und man wirklich auch weit und breit kein Herrchen oder Frauchen sieht, dann kann man auch das Tier zum Beispiel selbst ins Tierheim bringen.
Bei ängstlichen Vierbeinern, die womöglich auch noch knurren, ist dagegen Zurückhaltung angesagt.
Dann sollte man lieber direkt beim Tierschutzverein anrufen, wo eben auch Tiere vermisst gemeldet werden. Oder eben auch die Polizei verständigen, die Tierrettung, damit diese eine Möglichkeit haben, das Tier dann professionell zu sichern.
Selbst wenn sich ein Hund von der freundlichen Seite zeigen sollte, dürfen FinderInnen das Tier nicht einfach mit nach Hause nehmen und behalten, betont Lea Schmitz.
Das ist genau auch wie bei Fundsachen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass dieses Tier irgendwo einen Besitzer hat, der es auch schmerzlich vermisst.
Wurde das Tier allerdings kaltherzig ausgesetzt, dann verliert der Tierhalter umgehend den Besitzanspruch an diesem Tier. TierfreundInnen, die bei vor Geschäften angebundenen Hunden misstrauisch werden, rät Lea Schmitz erst einmal abzuwarten, denn
in der Regel wird jemand hier aus dem Geschäft rauskommen, der das Tier dann wieder abholt. Wenn das nicht passiert, kann man versuchen, auch den Besitzer im Geschäft ausrufen zu lassen.
Erst wenn sich daraufhin niemand meldet, ist es angebracht, Polizei oder Tierrettung einzuschalten. Fundsachen, also auch Fundtiere, müssen beim Fundbüro der jeweiligen Stadt als offizielle Anlaufstelle gemeldet werden. Ansonsten droht FinderInnen nach § 246 des Strafgesetzbuches mindestens eine Geldstrafe. Im Tierheim wird erst einmal überprüft, ob das Tier gechippt, also registriert ist und einem Besitzer zugeordnet werden kann. Falls nicht, bleiben Tiere erst einmal im Tierheim. Ob entflogener Papagei oder entlaufener Hund.
Es wird dann natürlich auch gesundheitlich durchgecheckt, kommt dann in der Regel eben auch in Quarantäne, weil man ja nicht weiß, was mit dem Tier ist.
Nach dem deutschen Fundrecht müssen auch Tiere in Anführungszeichen 6 Monate lang aufbewahrt werden. Meldet sich in dieser Zeit niemand, kann das Tier in ein neues Zuhause vermittelt werden. Wer ein Tier gefunden und schon früh Interesse daran signalisiert hat, hat gute Aussichten, dass dieser Wunsch erfüllt wird.
Wahrscheinlich würde das Tierheim auch dem Finder Vorrang gewähren, sofern da wirklich dann die Umstände passen und das Tier dort ein gutes neues Zuhause findet.
Jedoch nicht zum Nulltarif, denn Tierheime erheben eine symbolische Schutzgebühr, um sicherzustellen, dass das Tier den neuen BesitzerInnen wirklich etwas bedeutet, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund als Begründung. Denn die Gebühr decke nicht einmal annähernd die Kosten, die im Tierheim für die Versorgung angefallen sind.
Bei Hunden beispielsweise muss man mit etwa 300 Euro oder auch mehr oder auch ein bisschen weniger rechnen.
Aufrichtige Tierliebe ist ohnehin unbezahlbar.
Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war heute Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag mit Theo Gers am Mikrofon. Zum Amazonas-Gipfel hören Sie unter anderem ein Interview mit Roberto Maldonado. Er ist Brasilien-Experte beim WWF.